Okay, dann legen wir einfach mal los. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag unserer C-Kurs-Reihe. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Neuronen freigelassen, für dass ein bisschen Kapazität übrig ist für den Stoff von heute. Weil die letzten Tage waren ja mit viel Stoff versehen. Genau, dann legen wir mal los. Also heute ist der 9. Vortrag, ich bin Martin. Und in dem letzten Vortrag heute werden wir den gesamten Kurs etwas abrunden, ein wenig. Ich habe eigentlich drei Themen heute auf dem Programm. Beim ersten geht es darum, dass man gar nicht jede Codezeile selbst schreiben muss, sondern dass es sehr bequem ist, manchmal einfach fertige Bibliotheken zu verwenden. Und da werde ich euch zwei vorstellen und auch so ein bisschen, wie man damit umgeht. Das zweite Thema wird eigentlich mehr eine Art Wiederholung sein, indem ich euch nochmal irgendwie so eine Art Top 10 der am häufig gemachtesten Fehler in C vorführe und mit euch mal so durchgehen werde, ob ihr die Fehler findet und oder das Problem sein könnte. Und im Abschluss, also ihr seht ja schon den Bücherstapel, möchte ich euch etwas Literatur empfehlen. Falls ihr nicht mit allem ganz klar gekommen seid, was wir euch hier vorgestellt haben oder einfach noch tiefer in die Materie einsteigen wollt oder einfach nochmal wiederholen wollt. Okay, dann legen wir mal los. Bibliotheken. Was ist das und wozu braucht man das? Also erstmal ist eine Bibliothek eigentlich nichts weiter als eine Sammlung von Programmfunktionen. Das heißt, eigentlich jedes Problem oder viele der Probleme, mit denen man sich so beschäftigt, mit denen haben sich auch andere Leute vor euch schon mal beschäftigt und haben die entsprechend schon mal implementiert. Und häufig fließen diese Geschichten dann diese Implementierung in Bibliotheken ein, weil warum soll jeder das Rad immer wieder neu erfinden? Das spart zum einen Zeit und reduziert auch einfach die Fehler insgesamt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt auch in der Nutzung von Bibliotheken ist der, dass abstrahiert wird von bestimmten Low-Level-Hardware- oder Betriebssystemschichten, mit denen man sich sonst rumschlagen müsste. Stellt euch vor, ihr wollt irgendwie Informationen persistent speichern, also auf einer Festplatte. Und ihr müsstet euch rumschlagen mit Details wie, okay, welches Betriebssystem verwende ich, über welche Schnittstelle, SATA oder IDE ist die Festplatte angeschlossen, wie muss ich irgendwelche Zylinderköpfe positionieren und vor allem, wie koordiniere ich mich mit anderen Programmen, das immer noch platzfrei ist auf meiner Festplatte. Praktischerweise gibt es da Bibliotheken, beispielsweise die Standard-C-Bibliothek, diese Funktionen wie fopen und write und read und so weiter anbietet. Und wenn ihr mit dieser Bibliothek arbeitet, dann könnt ihr euer Programm auf unter beliebigen Hardware-Plattformen, beliebigen Betriebssystemen kompilieren und müsst euch keine Details über die Festplatte oder was auch immer machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass Bibliotheken eingebunden werden können in Programme. Das ist also das sogenannte Binding. Das kann zum einen statisch und zum anderen dynamisch sein. Was bedeutet das? Statisches Binden heißt, dass die gesamte Bibliothek oder zumindest die verwendeten Bibliotheksfunktionen direkt in das Programm eingebunden werden. Und wenn man halt eine große, umfangreiche Bibliothek hat oder viele Bibliothek verwendet, dann würden die resultierenden Programme relativ groß werden. Demgegenüber steht das dynamische Binden. Das bedeutet, die Bibliothek liegt in einer separaten Datei vor. Also unter Windows sind es die bekannten und berüchtigten DLL-Dateien und auf Unix-Systemen heißen N die Dateien auf der Endung SO. Das heißt, die Bibliothek liegt separat vor und muss einfach immer vorhanden sein, wenn man sein Programm starten möchte. Das führt dazu, dass wenn man viele Programme hat, die alle dieselbe Bibliothek verwenden, dass halt der Code nicht irgendwie vervielfältigt werden muss und dass zum anderen eine unabhängige Pflege möglich ist. Das heißt, wenn beispielsweise eure OpenSSL-Bibliothek, also die sich mit Verschlüsselung und so weiter beschäftigt, irgendwie einen Fehler hat, dann müssen im Optimalfall nicht sämtliche Programme neu implementiert oder kompiliert werden, sondern es reicht, die Bibliothek selbst zu aktualisieren und alle Programme, die die Bibliothek benutzen, profitieren davon. Genau, die Vorteile hatte ich jetzt alle schon genannt und ja, deswegen wollen wir uns einfach mal, mit der ersten Bibliothek beschäftigen, die ihr hoffentlich alle schon kennt, die Standard-C-Bibliothek. Ich werde deswegen auch gar nicht so viel zu sagen, weil ihr habt damit alle schon gearbeitet, hoffentlich, in der letzten Woche, nur noch mal so ganz allgemein sagen, was es ist und wo sie herkommt. Sie wurde 1989 durch den ANSI-C-Standard, also durch den ANSI-C-Standard definiert, also seit 1089, und ist kein fester Bestandteil der Sprache C selbst. Also es wurden keine neuen Schlüsselworte oder Ähnliches eingeführt, sondern alles, was in der Bibliothek dazukommt oder durch die Bibliothek dazukommt, ist halt, sind halt implementierte Funktionen oder Makros oder Defines und so weiter. Die Implementierung der C-Bibliothek ist meistens Compiler- bzw. betriebssystemabhängig. Also unter Linux heißt die Bibliothek glibc, die in der Regel verwendet wird. Es gibt noch diverse andere Derivate. Und unter Windows heißt die Bibliothek, oder es wird in der Regel die von Microsoft, die msvcrt.dll verwendet, die vielleicht dem einen oder anderen schon dadurch aufgefallen ist, dass sie fehlte und ein Laufen meines Programms verhindert hat. Im Vergleich zu anderen Bibliotheken oder anderen Programmierplattformen ist die C-Bibliothek relativ spärlich, nur umfasst nicht so besonders keinen besonders großen Umfang. Die 1099-Bibliothek beispielsweise, also die 1090-Version der Standard-C-Bibliothek, die gegenüber der Originalversion schon ordentlich aufgebohrt wurde, umfasst ungefähr, also knapp 500 Funktionen, wohingegen die aktuelle Java Runtime Environment in der Standard-API schon über 21.000 Funktionen hat. Nichtsdestotrotz, die wichtigsten Funktionen, die man wirklich braucht, um mit dem Betriebssystem zu kommunizieren, beispielsweise Dateisystem und so weiter, die sind alle vorhanden und genau. Wie arbeite ich mit der Funktion, mit der Bibliothek? Naja, habt ihr eigentlich alle schon gemacht. Also das Wichtigste ist eigentlich, in diesem kleinen Code-Snippet, dass man zuerst die entsprechenden Header-Dateien einbindet, über das Include, die Include-Präprozessor-Anweisung. Und dann könnt ihr einfach mit den jeweiligen Funktionen, die durch die Includes definiert sind, arbeiten. In diesem Beispiel ist es jetzt hier diese printf-Funktion, die irgendwas ausgibt, und eine Sinus-Funktion, die irgendwie den Sinus berechnet von einem übergebenen Winkel. Das war es eigentlich schon. Weil ihr damit schon gearbeitet habt, werde ich auch jetzt nicht weiter darauf eingehen, nur nochmal so einen kurzen Überblick geben über die einzelnen Module der Standard-C-Bibliothek, also die einzelnen Header-Dateien und vielleicht so die wichtigsten Funktionen, die ihr kennen solltet, auf jeden Fall oder mit denen ihr teilweise auch schon gearbeitet habt. Also da gibt es einen Include für eine Ausgabe, da gibt es eins für String und Speicherverarbeitung, scdle.h ist eigentlich wahrscheinlich eine der wichtigsten, weil da vor allem die ganzen malloc, clog und free-Funktionen drin sind und alles mögliche andere, was sonst nirgendwo reingepasst hat, wie quicksort beispielsweise. Dann gibt es noch eine math-Bibliothek für die mathematischen Operationen, diverse. Das waren vielleicht so die wichtigsten. Es gibt noch eine, die sich mit Zeit und Datum beschäftigt. Und in 1090 hinzugekommen, also ungefähr 20 oder 30 Jahre, nachdem C entwickelt wurde, ist endlich ein Include, mit dem man einen Standard-Datentyp Bool definieren kann, also ein Boolean. Und vielleicht auch ganz praktisch komplexe Zahlen, also Operationen, die mit komplexen Zahlen arbeiten können, seit 1099. Hier unten habe ich nochmal einen Link auf die Folien gepackt. Das ist eigentlich eine ganz günstige Referenz über die ganzen Funktionen und die einzelnen Module, jeweils immer mit Beispielcode, so wie man Funktionen verwenden kann. Nicht verwundern über dieses C++. C ist ja eine Untermenge von C++. Das heißt, die C-Bibliothek, die hier beschrieben ist, also für C++, die gilt dann dementsprechend auch für C. Falsche Richtung. Okay. Eine Bibliothek, die vielleicht ein bisschen interessanter ist, andererseits vielleicht auch nicht, aber die euch die Standard-C-Bibliothek gut ergänzt, ist die Generic Data Structures Library, kurz GDSL. Ich habe die einfach wahlfrei irgendwie mal rausgegriffen und mal gesucht im Netz nach Bibliotheken zur Manipulation von generischen Datenstrukturen, weil das ist doch ein Problem, was eigentlich relativ häufig immer wieder kommt. Man braucht eine Liste, man braucht vielleicht einen Baum oder vielleicht sogar eine Hash-Tabelle, um schnell mal irgendwie ein paar Zahlen drin zu speichern oder irgendwas zu optimieren und hat natürlich keine Lust, das immer wieder neu zu implementieren. Also eine einfach verkettete Liste geht vielleicht nur relativ schnell, aber eine Hash-Tabelle, die ja noch einfach effizient arbeitet, da muss man schon einige Zeilen Code für schreiben. Und diese Generic Data Structures Library, die ich hier rausgesucht habe, die hat halt, ist relativ portabel, weil sie in reinem ANSI-C implementiert ist. Es ist eine Open-Source-Implementierung, das heißt, sie ist frei verfügbar, ihr könnt sie frei verwenden. Und ihr könnt sie halt entsprechend unter diesem Link auch frei runterladen. Und wenn ihr damit arbeitet, dann hilft sie euch halt bei der Arbeit mit diesen entsprechend genannten Datenstrukturen hier. Okay, da die Bibliothek halt nicht direkt in C integriert ist, also quasi nicht keine Standardbibliothek ist, die zu den Entwicklungsumgebungen einfach dazukommt, muss man sie sich per Hand runterladen, installieren, kompilieren und so weiter. Ich habe hier so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben, wie man vorgehen muss, werde darauf jetzt aber nicht näher eingehen, weil es Bestandteil einer Übung dann einfach sein wird. Das heißt, ihr könnt dann einfach nachher in der Übung euch das hier durchlesen entsprechend und einfach euch selbst die Bibliothek mal installieren. Deswegen überspringe ich jetzt die nächsten drei Folien mal kurz, in denen kurz beschrieben ist, wie das so funktioniert und wie man ein Programm ausführt. Und gehe direkt über zur Verwendung des Programms, zur Verwendung der Bibliothek. Um euch zu demonstrieren, wie diese Bibliothek funktioniert und die bestimmten Eigenheiten, die man so hat bei der Verwendung, werde ich euch ein kleines Programm habe ich geschrieben, das unter der Verwendung der Datenstruktur Stack einem ermöglicht, dass man so ein paar Sachen eingeben kann, also ein paar Wörter oder Zahlen oder irgendwas, und die dann einfach in der rückwärtigen Reihenfolge entsprechend wieder ausgegeben werden. Also hinreichend einfach, nur mal um zu zeigen, was muss ich machen, um die Bibliothek zu initialisieren. Wie kann ich damit arbeiten? Okay, also, was muss ich machen? Als allererstes, eigentlich unabhängig von welcher Bibliothek, ich muss immer die richtigen Header einbinden über die entsprechenden Include-Befehle. Im Referenzmanual von dieser Bibliothek, da sind die ganzen einzelnen Header alle aufgelistet, also welche Header welches Modul repräsentieren und was da alles so drin steht. Und daneben kann man entnehmen, was man alles einbinden muss, um welche Funktionen nutzen zu können. Für meinen Teil, also wir wollen jetzt erstmal nur den Stack verwenden. Und dazu brauchen wir genau diese beiden Includes. Types, das sind so alle notwendigen Typen, die ich brauche, um überhaupt mit der Bibliothek arbeiten zu können. Und GDSR-Stack sind halt für die Stack-Funktion. Okay, und hier sind ein paar Includes, die ich noch brauche für den Rest des Programms. Die sind halt auch entsprechend drin. Okay, relativ einfach. Ein bisschen kniffliger wird es dann mit dem zweiten Punkt, was ich machen muss, um mit der Bibliothek arbeiten zu können. Nämlich, ich muss anwendungsspezifische alloc- und free-Funktionen schreiben. Warum? Das Problem ist, dass C kein vernünftiges Garbage-Management ermöglicht und auch keine einfachen Copy-Konstruktoren oder irgendwie sowas in der Art bietet. Das heißt, dadurch, dass die Bibliothek möglichst universell sein möchte, also es soll ja nicht festgeschrieben sein, mit welchen Datenstrukturen ich arbeite oder wie meine einzelnen Elemente in meiner Liste aussehen sollen, muss ich mich halt selbst drum kümmern, wie die Elemente allokiert werden müssen und so weiter. Und dazu muss ich halt für jede Datenstruktur eine Allocate-Funktion schreiben und eine Free-Funktion, die dafür sorgen, dass die entsprechenden Elemente, die ich in meine Datenstruktur packen möchte, dass der notwendige Speicher allokiert wird. Werde ich dann auch gleich zeigen. Vorteil ist, ich kann dann so Operationen nutzen wie beispielsweise GDSL Stack Flush, die einfach den Stack komplett leert und jedes Element in meinem Stack separat freigibt. Das heißt, um Speicherlöcher zu verhindern, also was eigentlich das Ziel ist, müsste ich jedes Element einzeln freigeben, durch die Liste laufen, entfernen, freigeben, und das kann ich mir komplett sparen. Ich brauche nur eine einzige Funktion, die das automatisch für mich übernimmt. Okay, wie sehen diese beiden Funktionen aus? Relativ einfach. Für meinen Fall, ich hatte gesagt, es geht um Strings, also ich möchte irgendwie Strings in meine Liste oder in meinen Stack packen. Und deswegen ist es relativ einfach gehalten. Okay, was habe ich hier oben? Das ist die alloc-Funktion, die erste, die ich mir selbst schreibe. Die bekommt als Pointer, also eigentlich nur einen Parameter übergeben, nämlich einen Void-Pointer auf das Element, das ich hinzufügen möchte. Und das kann eigentlich was Beliebiges sein. Deswegen ist es auch nur ein Void-Pointer. Das bedeutet halt, ich habe irgendein Element, was erstmal einen beliebigen Typ hat, und dafür möchte ich Speicher allokieren, um das Element zu kopieren und dann in meine Datenstruktur einzufügen. Und genau das mache ich jetzt. Ich weiß, dass es ein String ist, was ich hier übergebe, weil ich arbeite mit Strings. Deswegen caste ich mir den Pointer einfach zurecht auf einen Character-Pointer, rufe dann die Funktion String-Length auf, um mir die Länge dieser Strings quasi zu berechnen, und weiß dann genau, wie viel Bytes ich allokieren muss, um diesen String zu kopieren. Nämlich genau die Länge plus 1. Wer weiß, warum ich plus 1 jetzt ausführen muss? Idee, einfach reinrufen. Genau, das Nullbyte, das abschließende Nullbyte der Strings muss ja auch Platz finden. Deswegen brauche ich immer ein Byte mehr, als der String lang ist. Genau, und dann kopiere ich mir einfach mit der memcopy-Funktion, die auch Bestandteil der Standard-C-Bibliothek ist, einfach mein Element in meinen neuen Datenpuffer-Result. Entsprechend mit der Länge plus 1. Und gebe das Ganze zurück. Das war's eigentlich. Also in meinem Fall jetzt erstmal relativ einfach. Warum man das wirklich machen muss, wenn es einfach nur Kopieren ist von Elementen, wird dann gleich in dem Code relativ deutlich. Ja, und Free ist sogar noch einfacher. Ich bekomme mein Element zurückgegeben, also reingegeben, und zwar als GDSL-Element-Type. Hier unten habe ich nochmal aufgeschrieben, aus der entsprechenden Header-Datei der GDSL, um zu gucken, was ist das eigentlich für ein Typ, was ist dieses GDSL-Element. Sieht man hier, dass es einfach ein TypeDef auf dem Void-Pointer ist. Genau, den bekomme ich übergeben und kann den deswegen auch direkt an Free weiterreichen und den Speicher einfach freigeben. Relativ einfach. Okay, die beiden Funktionen haben wir uns definiert, die sind Pflicht, die muss man sich definieren, um damit arbeiten zu können. Jetzt kann ich mir noch zwei Funktionen optional definieren, die dann später verwendet werden können. Für die, die von euch Java kennen, da gibt es die Funktion oder die Methode toString. Die sorgt dafür, dass eine Klasse oder ein Objekt eine entsprechende String-Repräsentation hat und man dieses Objekt sehr einfach ausgeben kann mittels Print oder speichern kann oder drucken kann, was auch immer. Und was Ähnliches gibt es auch in dieser GDSL-Bibliothek. Das heißt, man definiert sich eine eigene Print-Funktion. Die kann man dann als Parameter an eine dieser Write-Funktionen übergeben und dann wird die gesamte Datenstruktur einfach ausgegeben. Das kann auf der Konsole sein oder in irgendeiner beliebigen Datei. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr darum kümmern, wie man jetzt eine einzelne Datenstruktur traversiert oder wie man sie ausgibt. Man muss einfach nur noch eine Repräsentation von jedem einzelnen Element implementieren. Und man hat sogar irgendwie eine XML-Funktion, die einem XML-Code generiert. Der zweite optionale Schritt ist, man kann Map-Funktionen definieren. Für die von euch, die das vielleicht sogar schon aus MPG 1 kennen. Die Operation Map bedeutet, also ist eine Funktion, die aufgerufen wird auf der Datenstruktur und die auf jedes einzelne Element dieser Datenstruktur ausgeführt wird. Und das erlaubt mir halt ein automatisches Traversieren von ja eigentlich den ganzen beliebigen Strukturen, die alle unterstützt werden von der Bibliothek. Das heißt, ich muss mir nur eine Funktion schreiben, die ein Datenelement handeln kann, also behandeln kann, damit irgendwas macht, was auch immer ich machen möchte. Zum Beispiel vergleichen oder ausgeben oder speichern oder was auch immer. Und diese Funktion kann ich dann an die Traversierungsfunktionen, die für einen Baum beispielsweise bs-tree-map-prefix heißt, für die Datenstruktur q heißt sie q-map-forward und dann wird automatisch die gesamte Datenstruktur traversiert. Das funktioniert in dem, also ähnlich wie auch schon bei der print-Funktion, die jeweilige Map-Funktion als Pointer übergeben wird an die Traversierungsfunktion. Das werde ich dann gleich zeigen. Okay, für alle die, denen jetzt der Kopf schwirrt, das war es eigentlich auch schon an Funktionen, die ich mir definieren muss, um loszulegen. Achso, hier nochmal ein kurzes Beispiel. Wie sehen diese Print-Funktionen aus und diese Map-Funktionen? Hier habe ich bei der Print-Funktion, mit der fange ich mal an, vier Parameter. Der erste ist das Element selbst. Also das Element, das entsprechend ausgegeben werden soll. Auch wieder von diesem selben Typ GDSL-Element-Type. Klar. Zweiter Parameter ist ein File-Pointer. Der File-Pointer erlaubt es mir, dass ich auf alle möglichen, also nicht nur auf die Konsole was ausgeben kann, also mein Element drucken kann oder meine gesamte Datenstruktur ausgeben kann, sondern auch in Dateien beispielsweise. Oder vielleicht sogar übers Netzwerk. Also je nachdem. Für Leute, die schon genau aufgepasst haben oder aufmerksam gesehen haben, deswegen verwende ich hier auch nicht printf, sondern fprintf. Das eigentlich als einzigen zusätzlichen Parameter am Anfang hier genau diesen File-Pointer übergeben bekommt. Dritter Parameter ist Location. Der kann manchmal ganz nützlich sein, wenn die Repräsentation zum Beispiel abhängig davon ist, ob es das erste Element ist oder das letzte Element oder irgendein Element in der Mitte meines Stacks in dem Fall. Also da gibt es einige Konstanten, die sind auch alle beschrieben in dem Referenzmanual, die beispielsweise definieren, dass das erste Element einen bestimmten Wert hat und das letzte Element einen bestimmten Wert. Ich gebe das hier einfach nur aus, damit man sehen kann, was passiert. Letzter Parameter ist UserData. Das ist einfach ein Pointer, der einfach 1:1 weitergereicht wird vom Aufruf meiner, also der Print- oder Traversierungsfunktion. Der ist vielleicht nützlich, wenn man irgendwelche Daten einfach reinreichen möchte. Ja, werden wir gleich sehen. Okay, das war die Print-Funktion und die Map-Funktion sieht eigentlich fast genauso aus. Außer, dass der File-Pointer fehlt, weil ja nicht unbedingt was ausgegeben werden muss, sondern ich kann alles Mögliche machen. Ach so, ein Unterschied vielleicht noch zwischen der Map-Funktion und der Print-Funktion. Ihr seht hier, Return-Type der Print-Funktion ist void. Das heißt, die Funktion kann nicht zurückgeben, muss sie auch nicht, sie soll ja nur was ausgeben. Bei meiner Map-Funktion kann ich zurückgeben ein Integer. Und zwar gibt es da Konstanten, die definiert sind, gdsl-map-cont für continue. Und es gibt noch einen Wert gdsl-map-stop. Darüber kann ich steuern, ob die Traversierung fortgesetzt werden soll. Angenommen, ich möchte zum Beispiel ein Element suchen, mittels dieser Callback-Funktion, also dieser Map-Funktion, und habe das Element gefunden. Dann kann ich ihm einfach irgendwann zurückgeben, okay, jetzt hör auf. Und dann wird die Funktion nicht weiter aufgerufen für die nachfolgenden Elemente. In dem Fall will ich, dass alle Elemente natürlich ausgegeben werden und gebe deswegen Continue zurück. Genau, was ich hier mache, ist einfach nur auch wieder ein Printf. Also eigentlich passt dasselbe wie dort oben. So, das war ganz schön anstrengend. Wir haben uns jetzt 4 Funktionen definiert, nur um erstmal irgendwie arbeiten zu können. Dafür wollen wir jetzt auch entschädigt werden, indem wir jetzt möglichst einfach mit diesen Datenstrukturen arbeiten können. Und das passiert jetzt hoffentlich auch. Wie benutze ich jetzt diesen Stack-Datentyp? Okay, ich habe jetzt meine Main-Funktion, klar mit den entsprechenden Parametern hier, und lege dann auch gleich los. Als allererstes definiere ich mir hier meinen Stack mit der Funktion gdsl-stack-alloc. Hat 3 Parameter. Der erste ist einfach ein String, mit dem ich den Stack irgendwie benennen kann. Ich sage einfach, was mein Stack. Und jetzt wird es spannend. Das habt ihr möglicherweise noch nicht gesehen. Nämlich, jetzt sind die Funktionen, die ich mir ganz am Anfang definiert habe, meine alloc-Element-Funktion und meine free-Element-Funktion. Die werden jetzt hier angegeben. Allerdings, der genaue Beobachter stellt fest, hier hinten fehlen die runden Klammern, die man normalerweise bei Funktionsaufrufen immer angeben muss. Das hat auch seinen Grund. Das ist nämlich kein Funktionsaufruf. Das heißt, ich rufe hier nicht einfach alloc-Element auf, free-Element, und die Rückgabewerte stecke ich dann in stack-alloc rein, sondern, weil die Klammern fehlen, ist es kein Funktionsaufruf, sondern ich meine damit einfach den Pointer. Den Pointer der Funktion, die die entsprechende Funktionalität implementieren. Das bedeutet, genauso wie auch bei einem Pointer auf dem Integer, den ich zum Beispiel der scanf-Funktion geben kann, damit die da was reinlegen kann, genauso übergebe ich hier halt einen Pointer auf eine Funktion, an stack-alloc, damit stack-alloc irgendwann später die Funktion aufrufen kann. Das war es eigentlich schon. Also muss man sich daran gewöhnen, dass man sozusagen eine Referenz auf eine Funktion übergeben kann und damit kann dann später gearbeitet werden. Also entsprechend, die Funktionen können dann, kann dann zurückgerufen, also wieder aufgerufen werden. Das ist dann dieser sogenannte Callback. Soweit erstmal alles klar, also jeder verstanden, weil das ist eigentlich so der wichtigste und komplizierteste Teil in der Anwendung. Was ein Funktionspointer ist und warum ich den hier angeben muss. Okay. Okay, und dann können wir eigentlich direkt loslegen. Ich habe mir jetzt hier eine kleine Schleife definiert, eine kleine While-Schleife, die irgendwie einen Prompt ausgibt und dann eine Zeile einliest, zur Abwechslung mal mit der Funktion fgets statt scanf. Und wenn tatsächlich was eingegeben wurde, also eine sinnvolle Länge drinsteht, dann packe ich die einfach auf dem Stack. Lustigerweise heißt die Operation bei dieser Bibliothek nicht push, wie man sie kennt von Stack, push und pop, sondern in diesem Fall Inset und Remove. Wahrscheinlich damit die Operationen für verschiedene Datenstrukturen alle ähnlich klingen. Also auch beim Baum heißt es dann Inset. Ja, und als Parameter habe ich einfach den Stack selbst, natürlich den ich hier allokiert habe, und den Puffer, in dem der String drin steht, den ich reinkopieren will. Und jetzt wird auch relativ schnell klar, warum ich diese komische alloc-Funktion brauchte, die Speicher kopiert. Weil wenn ich jetzt diese Schleife, so wie sie hier ist, laufen lassen würde und der Puffer, den ich eingegeben habe, nicht kopiert werden würde, was würde dann passieren, wenn ich jetzt meine Datenstruktur, also sozusagen ein Element ans nächste ranhängen würde? Idee? Also ich baue mir meinen Stack und packt da sozusagen nach und nach verschiedene Elemente rein, die alle auf denselben Puffer zeigen würden, weil ich es ja nicht kopiert habe. Was wäre das Ergebnis? Ist noch relativ früh. Schlafende Gesichter. Einfach rausrufen, wenn ihr eine Idee habt. Na, wenn die ganzen Elemente auf denselben Puffer zeigen würden, dann hätte jedes Element denselben Wert. Okay, ich mache es vielleicht sicher jetzt aber einfach mal an. Also wenn mein Stack so aussieht, dass verschiedene Elemente alle nacheinander raufgepackt werden, beispielsweise, ja, ich sage jetzt mal, willkürlich in dieser Reihenfolge, und alle enthalten zum Beispiel einen Pointer oder irgendwas auf diesen einen Puffer, indem ich ganz am Anfang Hallo eingebe, also sozusagen die einzelnen Characters, und dann irgendwie ein anderes längeres Wort, dann würde das hier überschrieben werden, hier würde was anderes drin stehen, dann ein kürzeres Wort, dann würde der Rest stehen bleiben. Im Endeffekt würden alle Elemente auf dasselbe zeigen. Und um das zu verhindern, muss ich entsprechend das Element, bevor ich es in meine Liste packe, einfach rüber kopieren. Zum Beispiel direkt hier rein. Und auf die Art und Weise kann jedes Element seine eigenen Daten haben. Okay, aber wie gesagt, wenn ich einmal diese Alloc-Funktion implementiert habe und die Free-Funktion, dann muss ich mir darüber gar keine Gedanken mehr machen. Das reicht, wenn ich einfach nur Stack Insert aufrufe und den Rest macht die Bibliothek für mich. Nämlich die Alloc-Funktion aufrufen auf diesen entsprechenden Puffer. Okay, jetzt habe ich was reingepackt, also habe den Stack initialisiert und habe sogar was reingepackt. Wie komme ich da, wie kann ich jetzt damit arbeiten? Relativ einfach. Wir haben uns ja unsere sogenannte Callback-Funktion, also unsere Map-Funktion definiert. Und jetzt können wir einfach eine von den vielen Traversierungsfunktionen aufrufen, beispielsweise GDSL Stack Map Forward und GDSL Stack Map Backward. Die bekommen als Parameter natürlich wieder den Stack übergeben, den jeweiligen. Und meine Map-Funktion ist wieder genauso ein Function-Pointer, also Funktionspointer wie ganz am Anfang. Und der dritte Parameter ist dieser User-Pointer, User-Data-Pointer, den ich einfach gar nicht brauche und deswegen lasse ich den einfach weg. Der wird ansonsten direkt durchgereicht an die Map-Funktion. Jo, und was jetzt die Bibliothek für mich macht, ist, dass sie einfach den gesamten Stack, beziehungsweise die beliebige Datenstruktur, die es ja sein kann, traversiert und für jedes einzelne Element entsprechend meine Do-Something-Methode aufruft. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern, was ist das für eine Datenstruktur. Muss ich jetzt irgendwie, wenn es ein Baum ist, irgendwelchen Childs folgen und dann wieder hochgehen zu den Parents? Oder ist es ein Stack und ich muss irgendwelchen doppelt verketteten Listen in welche Richtung auch immer verlaufen? Sondern es reicht einfach, wenn ich eine Funktion definiere, meine Map-Funktion, in meinem Fall DoSomething, die mit dem entsprechenden Element arbeitet. Und dann kann ich die Traversierungsfunktion aufrufen, die dafür sorgt, dass für jedes Element meiner Datenstruktur, also für das erste, für das zweite, für das dritte, jeweils immer DoSomething aufgerufen wird. Und das war eigentlich auch schon, was ich erreichen wollte. Ich wollte, dass der Stack entsprechend einfach ausgegeben wird. Und dieses Stack Map Forward durchläuft den Stack halt in der Vorwärtsreihenfolge, also sozusagen von oben nach unten. Und da der Stack ja rückwärts aufgebaut wird, entspricht es genau eigentlich der rückwärtigen Reihenfolge, also wie wir gleich sehen werden. Und Backward ist beim Stack halt entsprechend vorwärts. Okay, das habe ich gemacht. Was kann ich noch machen? Naja, ich kann gucken, ob der Stack leer ist beispielsweise. Ich kann, wie ich auch schon vorhin gesagt hatte, Elemente entfernen mit dem Remove-Befehl, die ich dann natürlich, wenn ich es per Hand mache, auch per Hand freigeben muss, mit meiner Free-Element-Funktion. Und ich kann praktischerweise diese Funktion aufrufen, die den kompletten Stack beispielsweise wieder freigibt, inklusive aller Elemente. Das heißt, ich muss mich gar nicht darum kümmern, was mit den Elementen ist, die noch im Stack sind. Bei Java wäre das eine Selbstverständlichkeit, dass sowieso alles automatisch freigegeben wird, was ich nicht mehr brauche. Durch den Garbage Collector. Bei C ist es halt nicht selbstverständlich. Deswegen muss man etwas Aufwand treiben. Ja, das war's eigentlich. Also, wenn man es zusammenfasst, wenn man sozusagen erstmal seine umständlichen Funktionen geschrieben hat, kann man damit relativ einfach arbeiten. Mit der Bibliothek. Okay, dass es wirklich funktioniert, will ich euch dann nochmal ganz kurz zeigen. Was ist jetzt das? Okay. Okay, also nochmal, damit ihr glaubt, dass ich euch nicht bescheiße. Hier nochmal der Code, also eigentlich genau das, was ich euch gezeigt habe. Am Anfang habe ich die Includes, die man hier sehen kann. Dann habe ich, kann man das halbwegs erkennen? Die Kommentare sind vielleicht ein bisschen schwach, aber man kann es ja ahnen. Dann habe ich meine Allow-Funktion, meine Free-Funktion, eine Print-Funktion, die ich eigentlich gar nicht benutzt habe, und meine Do-Something-Map-Funktion. Dann kommt hier meine Main-Funktion, in der ich hier oben den Stack allokiere, hier in der Zeile was in den Stack reinpacke, hier in den Stack traversiere in die eine Richtung, hier in die andere Richtung. Hier habe ich nochmal auskommentiert, wie ein entsprechender Dump-Befehl aussehen würde, also dieser XML-Befehl. Ich würde einfach meine Print-Funktion angeben anstelle von meiner Do-Something-Funktion. Ja, und der Rest freigeben und alles war super. Okay, das Ganze jetzt zu kompilieren, versuche ich erstmal mit dem bekannten Parameter minus o gdsl-stack und gdsl-stack.c. Und jetzt kommen erstmal gefühlte 10 Millionen Fehlermeldungen, die alle ganz krude sind, die alle darauf hinweisen, dass hier oben sieht man es eigentlich schon, dass Header-Dateien nicht gefunden werden konnten. Dass er bestimmte Typen nicht erkennen kann, Print-Elemente nicht erkennt, GDSL-Stack, Undeclared Type, das weist alles darauf hin, dass ihm irgendwie Informationen fehlen, die diese Bibliothek betreffen. Nämlich, er erkennt die Header nicht. Demzufolge muss man die separat angeben. Genau, separat angeben. Das kann man mit dem Parameter i machen. Das ist alles auch nochmal beschrieben in den ersten drei Folien, die ich übersprungen habe. Also da könnt ihr nochmal nachschauen und müsst nicht irgendwie Angst haben, dass ihr jetzt nicht mitkommt. So, jetzt gebe ich das einfach hier per Hand alles an. Home, Mkresse, Test, Includes, GDSL. Das müsste es sein. Und lass es nochmal durchlaufen. Okay, das sieht schon besser aus, weil ich habe die ganzen Fehlermeldungen nicht mehr, habe dafür jetzt andere Fehler. Und zwar die jetzt nicht mehr vom Compiler, sondern vom Linker, der mir sagt, dass die ganzen Funktionen, die ich verwendet habe, nämlich map forward, remove, is empty, alloc, insert und so weiter, dass er die eigentlich kennt, dass der entsprechend nicht weiß, wohin er die verlinken soll. Das weist darauf hin, dass er die Bibliothek nicht kennt, beziehungsweise nicht weiß, mit welcher Bibliothek ich das Ganze... Moment. Frosch im Hals. Aus welcher Bibliothek diese Funktionen stammen. Dazu gibt es halt den Parameter minus -l, in dem ich einfach die Bibliothek angeben kann. Beispielsweise Math für die Mathe-Bibliothek der Standard-C-Library. In dem Fall ist es einfach GDSL. Jetzt führe ich es aus und das war's. Er kompiliert durch. Super. Ich kann es ausführen. GDSL-Stack. Okay, genau. Und jetzt kann ich hier was eingeben. Zum Beispiel okay. Und dann sehen wir, dieser einfache Aufruf von MapForward führt dazu, dass für jedes einzelne Element meine DoSomething-Methode aufgerufen wird, die es einfach rausgibt. Und MacBackward macht einfach dasselbe in der rückwärtigen Reihenfolge. Okay. Ja, Fragen dazu erstmal, hier soweit. Zur Bibliothek oder zu irgendwelchen Coden-Compiler-Optionen. Okay, dann fahre ich fort. Also Fazit, die GDSL vereinfacht einfach den Umgang mit gängigen Datenstrukturen in C. In vielen anderen Programmiersprachen bekommt man da eigentlich schon was, bekommt man da was frei Haus. In Java beispielsweise gibt es jede Menge Containerklassen, Vektor, Listen und so weiter. Genauso auch in C++, da bietet nämlich die Standard C++-Bibliothek auch eine Menge Containerklassen. Mit C halt leider nicht, aber mit der GDSL-Bibliothek beispielsweise, ein Beispiel von sicherlich vielen im Netz, kann man sich viel Aufwand sparen. Man hat am Anfang immer einen höheren Einrichtungsaufwand. Das ist eigentlich immer so, wenn man irgendwelche Bibliotheken oder Frameworks oder was auch immer verwendet. Aber dann später bei der Nutzung, wenn man einmal eingestiegen ist, hat man dann eine große Erleichterung häufig. Das Beispielprogramm, was ich gerade gezeigt habe, findet ihr auch unter folgendem Link. Okay, das war der erste Teil der Vorlesung. Einfach, um euch mal einen Einblick zu geben, wie man sich die Arbeit erleichtern kann. Der zweite Teil hatte ich schon gesagt, hier geht es um Fehler. Und da hoffe ich, dass das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen interaktiver wird. Die Top 10, die beliebtesten Fehler in C. Eine nicht repräsentative Umfrage hat die ergeben. Eine Umfrage bei mir selbst. Und dann legen wir mal los. Also zum Einstieg habe ich mir was ganz Einfaches ausgesucht, was ihr auch sogar schon mal gehört habt. Nämlich vor 2 Tagen bei Alex. Deswegen könnt ihr mir jetzt sicherlich mit Leichtigkeit sagen, wo der Fehler ist in folgenden Zahlen. Beziehungsweise, was ist das Ergebnis, wenn ich die beiden Zahlen ausführe? Ja. Bitte? Mhm. Genau. Genau, richtig. Fehler, also der durchgeführte Fehler ist der, dass ich hier ein einfaches Ist-Gleich verwendet habe anstelle eines Doppelten. Und der ist nämlich genau eine Zuweisung anstelle eines Vergleichs. Das heißt, was passiert, ist, dass ich erst Antwort die Zahl 42 zuweise und danach überprüfe ich, ob der gesamte Term, nämlich Antwort, ungleich 0 ist. Und da 42 ungleich 0 ist, wird entsprechend dieses Printf ausgeführt, obwohl ich am Anfang Antwort ja eigentlich 17 zugewiesen habe. Deshalb in Is-If-Klauseln, also es gibt manche Pros, sage ich mal, die tatsächlich diese Zuweisung auch verwenden und dann gleichzeitig abfragen. Macht an manchen Stellen sogar Sinn, um eine Zeile zu sparen zumindest. Am besten ihr macht es nicht, weil man einfach sehr schnell irgendwie dann doch einen Fehler drin haben kann. Eine andere Möglichkeit, um das komplett zu verhindern, ist, indem man sich angewöhnt, den Ausdruck immer umzudrehen. Indem ich nicht schreibe Antwort gleich 42, sondern 42 gleich Antwort. Weil wenn man dann ein Ist-Gleichzeichen vergisst, dann würde man ja versuchen, der Zahl 42 einen anderen Wert zuzuweisen. Und da die Zahl 42 ja fest definiert ist, würde da der Compiler sich sofort beschweren. Also das wäre eine Möglichkeit, diesen Fehler grundsätzlich zu umschiffen. Zweiter Punkt. Taucht eigentlich irgendwie immer wieder auf. Zumindest in C. In Java beispielsweise ist es sehr, sehr convenient, weil manche Variablen, wenn sie nicht definiert werden, dann werden sie automatisch initialisiert mit 0 beispielsweise. Lokale Variablen werden auch nicht initialisiert, aber da beschwert sich der Compiler sofort drüber. In C passiert leider keins von beidem. Weder beschwert sich der Compiler, noch wird die Variable initialisiert. Deswegen, immer eine Idee, was hier rauskommen könnte, wenn ich die beiden Zeilen ausführe? Potenziell? Ja, also jedes beliebige Ergebnis. Nur davon abhängig, was zufällig an der Speicherstelle auf diesem Stack, auf dem Stack an der Stelle gerade steht. Es könnte 0 sein, manchmal ist es sogar. Dann wägt man sich im Sicheren, aha, ist 0. Und dann plötzlich bei der nächsten Ausführung am Folgetag ist es plötzlich, keine Ahnung, 47.873. Deshalb empfehle ich, jede Variable, egal wo ihr sie definiert und wann ihr sie später verwendet oder ob es Pointer sind, was auch immer, am besten immer zu initialisieren. Notfalls mit 0 oder mit der Konstante null für Pointer. Dann wisst ihr einfach, also dann habt ihr ein definiertes Verhalten später und stellt dann später auch fest, also es passiert einfach immer das Gleiche, euer Programm wird deterministisch. Und es kann nicht passieren, dass mal ein Ergebnis rauskommt und mal plötzlich ein ganz anderes, nur weil zufällig der Speicher anders belegt ist. Genau. Okay, dritter Punkt. Falscher Typwert in Verbindung mit Zeigern. Jetzt wird's spannend. Im Prinzip wird es jetzt nochmal eine Wiederholung von der, ich glaube, zweiten oder dritten Vorlesung, in der es um Pointer geht. Deswegen, weil das gerade eben besonders wichtig ist und weil da immer mal wieder trotzdem noch Fehler auftauchen, werde ich kurz eine Grafik an die Tafel zaubern, um das Ganze besser darzustellen. Ich sag mal, ich habe verschiedene Adressen. 20, 40, 60. Das sind jetzt einfach Speicherstellen an Adressen. Ich denke mir jetzt einfach aus Adresse, an Adresse 20, 40 und 60. An 20 sage ich jetzt einfach mal, ist der Pointer, PTR, wie ich ihn mir definiert habe. Hier ist I und wozu brauche ich eigentlich 40? Ach so, sagen wir mal, der Pointer zeigt am Anfang standardmäßig erstmal hier drauf. Das heißt, Der Wert in diesem Pointer muss natürlich die Adresse von der Speicherstelle sein, auf die er zeigt. Das heißt, hier drin steht 40. Weil das ja genau die Adresse ist, ein bisschen schlecht zu lesen, von dieser Speicherstelle. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, i initialisiere ich mit 88. Das heißt, in dieser Speicherstelle steht genau die Zahl 88. So, das ist jetzt meine Ausgangssituation, die nach Zeile 1 hier oben, sage ich mal, einfach vorherrscht. So, jetzt möchte ich Zeile 2 ausführen. Frage, was passiert? Und ist es eine gültige oder eine ungültige Operation? Oder eine sinnvolle oder eine nicht sinnvolle, was auch immer. Einfach reinrufen, wenn ihr eine Idee habt. Eher unsinnig? Genau, warum? Genau, richtig. Also, genau. Höchstwahrscheinlich eine total unsinnige Operation. Das heißt, Speicherstelle 88 ist irgendwo, irgendwas, man weiß es nicht. Und ich schreibe einfach an den Pointer den Inhalt aus Variable i rein. Das heißt, ich interpretiere diesen Integer als Adresse und schreibe den hier als Adresse rein. Was bedeutet, dass der Pointer hierhin zeigt. Macht aber überhaupt keinen Sinn, weil i ist ein Integer und die Zahl 88 ist gar keine Adresse, sondern es ist einfach nur meine Zahl. Ich hätte vielleicht besser irgendwie 88.000 schreiben sollen, um sicherzustellen oder zu verdeutlichen, dass es ein ganz anderer Zahlenbereich ist, als meine Pointer sind. Das ist einfach was völlig anderes. Und genau deswegen wird sich der Compiler auch hier direkt beschweren, weil das zwei inkompatible Typen sind. Das eine ist ein Pointer, PTR, und i ist ein Integer. Und die kann man nicht gegenseitig zuweisen. Nächste Zeile. Jetzt sage ich, okay, Fehler, also mache ich einfach mal, huch. Okay, das sollte mir nicht passieren. Ich habe alles vorweggegeben. Ihr habt nichts gesehen. Jetzt schreibe ich einfach mal einen Stern davor, vor meinem PTR. Was passiert? Was stand da gerade eben auf der Folie? Hinweis, es war grün. Genau, richtig. Also, das heißt, ich schreibe an das Ziel, auf das der Pointer zeigt, wo auch immer das ist, in dem Fall ist es gerade hier noch diese komische Adresse, da schreibe ich jetzt den Integer i rein. Und da mein Pointer ja auch genau auf dem Integer zeigt, ist es alles kompatibel. Und es ist genau das, was ich ja häufig wahrscheinlich mit dem Pointer machen will. Und jetzt schreibe ich ja zufällig dieselbe Adresse, also die 88.000 an die Speicherstelle, auf die mein Pointer zeigt. Und das ist auch eine ganz sinnvolle Operation und alles ist super. Ne? Oh. Okay. Technische Probleme. Die nächste Frage ist auch schon beantwortet eigentlich. Was passiert, wenn ich jetzt Pointer gleich und i schreibe? Nicht auf die Folien gucken. Okay, ich will nicht auf die Folter spannen. Genau, ich biege einfach den Zeiger um. Das heißt, ich sage, dass der Zeiger Pointer jetzt auf die Adresse von i zeigen soll. Der Unteroperator, erinnert ihr euch, gibt nämlich genau die Adresse von dem entsprechenden Objekt an. Und in dem Fall, die Adresse von i, ja, ist 60. Das heißt, ich schreibe in meinem Pointer einfach die Adresse 60, genau die Adresse von i. Womit der Pointer dann auf diese Speicherstelle zeigt. So, jetzt werde ich meinen Presenter da liegen lassen und frage, was passiert, wenn ich Pointer gleich 42 ausführe? Was bedeutet das überhaupt? Ja. Ja. Nö, das ist einfach eine Speicheradresse in meinem RAM und die bleibt so, wie sie ist.
Okay, aber ich könnte im Prinzip die Speicher nochmal neu belegen.
Ja, klar. Genau. Also wenn du jetzt irgendwie wieder den Pointer oder einen anderen Pointer hierauf verweisen lässt, dann kannst du darauf wieder zugreifen, was das, den Wert auslesen oder einen anderen Wert reinschreiben. Also ihr müsst euch vorstellen, Arbeitsspeicher selbst ist nichts weiter als gigantisch großes Array. Und jedes einzelne Element dieses großen Arrays hat halt eine Adresse, nämlich den entsprechenden Index. Und genauso wie ich auf mein Array zugreifen kann, kann ich auch auf meinen Speicher zugreifen. Und das habe ich hier gemacht. Was reingeschrieben, den Pointer geändert, bleibt immer noch drin stehen. Okay, Zeile 5. PTR ist gleich 42. Genau. Im Prinzip ist es genau dasselbe wie in Zeile 2, nur dass ich eben die Zahl fest angebe und nicht mehr aus einer Integer-Variable hole. Ist aber wahrscheinlich meistens nicht das, was ich haben will. Und deswegen gibt es auch eine Warning. Wohlgemerkt kein Error mehr, das heißt, das Programm wird tatsächlich durchkompilieren und man kann es ausführen, aber in der Regel ist das nicht das, was ich haben will. Wenn ihr im folgenden Semester TechG3 belegt, dann kommt ihr an einer Stelle, an der ihr so ein kleines Hardware-Gerät programmiert. Und da ist es tatsächlich so, dass ihr mit der Hardware kommunizieren müsst und dazu müsst ihr eine bestimmte Adresse, einen bestimmten Wert schreiben. Dann würdet ihr genau das schreiben. Nämlich, ihr belegt den Pointer mit einer bestimmten Adresse, um dann darauf zugreifen zu können. Aber in jedem anderen Fall, in dem ihr nicht an spezielle Hardware-Adressen mit Geräten kommunizieren wollt, ist es eigentlich ein Fehler. Aber wie gesagt, der Compiler lässt das durchgehen. Was würde jetzt hier passieren? Wo würde sich jetzt hier was ändern? Was muss ich jetzt wegwischen und wo reinschreiben? Nee. Zeile 5, ja. Genau. Das heißt, neue Speicheradresse 42 und das wäre dann, ja, jetzt wird es spannend, das wäre dann nämlich irgendwie so hier. Beispielsweise hier ist jetzt, ich sag mal, ja, das soll jetzt die entsprechende Speicheradresse 42 sein. Die tatsächlich sogar die Hälfte von diesem Speicherbereich, also ein Integer, belegt ja mehrere Bytes, 4 zum Beispiel, und jetzt tatsächlich die Hälfte von diesem Integer hier belegt und die Hälfte von ja, dem nächsten Zweierblock oder Viererblock. Und total unsinnig. Wäre gegebenenfalls sogar tatsächlich einen Fehler provozieren würde, wenn ich darauf zugreife, weil die Adresse jetzt kein durch vier teilbare Gradadresse wäre. Hängt von der Plattform ab. Okay, letztes, Nummer 6, Zeile 6. Jetzt schreibe ich einfach mal einen Stern vor meinen Pointer. Was passiert jetzt? Ich wische das jetzt einfach mal weg oder mache hier aus eine 40. Wir sagen mal, das wäre nicht passiert. Und der Pfeil zeigt einfach auf diese Adresse. Und jetzt rufe ich Zeile 6 auf oder führe die Zeile aus. Was passiert jetzt? Mit dem Stern? Ist es ein Fehler oder ist es... Genau. Nämlich mit diesem entsprechenden Dereferenzierungsoperator schreibe ich einfach an das Ziel der Adresse meine Zahl rein. Nämlich, was hatte ich gesagt? 42. In dem Fall wollte ich genau das haben. Und das ist natürlich auch eine ordentliche Anweisung, der Compiler beschwert sich nicht. Okay, jetzt wird es noch ein bisschen trickier oder ein bisschen gefährlicher. Jetzt will ich mir irgendwie eigentlich den Wert von dem Pointer oder probiere verschiedene Varianten durch, um mit dem Pointer irgendwas auszugeben. Ganz am Anfang versuche ich es erstmal ohne irgendeinen Stern oder ein Und. In Zeile 7, was würde jetzt passieren? Was würde ausgegeben werden? Oder ist es überhaupt das, was ich haben wollte? Also ich sag mal, ich will ein Ergebnis meiner Operation ausgeben. Nochmal? Genau. Richtig. In dem Fall ist es jetzt ein bisschen, ich mache hier eine große Zahl daraus, um zu zeigen, das soll eine Zahl sein, keine Adresse. Richtig, ich gebe einfach den Wert des Pointers aus. Und der Wert des Pointers ist natürlich die Adresse, auf die er zeigt. Und das wäre in dem Fall die Zahl 40, nämlich die Adresse 40. Und eigentlich nicht das, was ich haben will. Das Fiese ist jetzt, dass der Compiler das gar nicht bemerkt und es nicht mal eine Warning gibt im Regelfall. Das heißt, es ist überhaupt nicht das, was ich haben will, nämlich mit %d sage ich ja, ich will irgendwie eine Integerzahl ausgeben und keine Adresse und übergebe hier aber einen Pointer. Und da der Compiler ziemlich schwer feststellen kann, hey, das ist ein String, hier steht drin, dass eine Dezimalzahl sein soll und das hier ist ein Pointer, das ist was ganz anderes, kann er sich gar nicht beschweren. Obwohl es völlig sinnlos ist. Zumindest in meinem Anwendungsfall. Okay, jetzt probiere ich es mal mit dem und. Klar, ich muss irgendwas davor schreiben, ohne irgendwas geht es nicht, also schreibe ich jetzt mal ein und davor. Was bedeutet das? 20? Genau, warum? Genau. Und-Operator, hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt, gibt mir genau die Adresse des jeweiligen Objekts. Berechnet die. Die Adresse meines Pointers ist ja 20. Wie gesagt, dort liegt nämlich genau immer der Wert, auf den mein Pointer zeigt. Das heißt, in dem Fall würde einfach 20 ausgegeben werden. Auch wieder nichts, was ich eigentlich haben wollte. Ich wollte mir eine vernünftige Zahl ausgeben, nämlich meine 42.000. Auch hier keine Warning, weil der Compiler kann es nicht erkennen. Okay, bleibt nur noch eine Variante übrig. Nämlich, jetzt probiere ich es mal mit dem Stern. Was passiert jetzt? Genau, nämlich das Ziel meines Pointers. Und das ist gültig und genau, der Wert des Ziels vom entsprechenden Pointer wird ausgegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier quasi lange alle möglichen Permutationen und Kombinationen ausprobiert von den verschiedenen Operatoren, die ich habe. Bei manchen beschwert sich der Compiler. Also wenn ihr was völlig Unsinniges schreibt, wie zu Zeile 2, dann habt ihr Glück, dass der Compiler sofort sagt, hey, das sind inkompatible Typen. Guckt da nochmal genauer hin, was das bedeutet. Manchmal gibt es nur Warnings. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr auch Warnings nie ignoriert. Lest ihr euch immer durch. Auch wenn das Programm durchkompiliert und es sicherlich auch oft Warnings gibt, die, ich sag mal, unberechtigt sind oder wo ihr genau wisst, hey, das ist eine Warning, aber kann ich ignorieren, weil ich weiß genau, was ich tue. Manchmal gibt es aber eben noch Fälle, wo es weder Warning noch Error gibt, wo es trotzdem falsch ist. Also schaut euch einfach mal genau an, was ihr tut. Okay, jetzt nochmal ein kurzes Beispiel. Genau, vielleicht sogar einer der schwerwiegendsten Probleme in C überhaupt, die beispielsweise auch zu so Entwicklungen wie beispielsweise Java geführt haben, nämlich beim Überschreiten von Array-Grenzen wird keine Prüfung durchgeführt. In dem Beispiel, ganz einfach, ich sage es einfach schnell, argv ist ja mein Array, das ich von der Kommandozeile, also in dem die Kommandozeilenparameter stehen, argc ist die Anzahl und da ich dieses Array natürlich von 0 beginne zu indizieren und nicht von 1, habe ich hier genau einen sogenannten Off-by-One-Fehler drin. Das heißt, ich müsste hier argc minus 1 schreiben, um auf das letzte Argument zuzugreifen. Stellt der Compiler nicht fest, weil der Compiler gar nicht weiß, dass es hier ein Array ist, beziehungsweise wenn er es weiß, dass es ein Array ist, weiß er nicht, wie lang das ist. Weil genau genommen ist es ja sogar ein Array von einem Array. Also ein zweidimensionales. Also, der Index dieser Arrays wird einfach nicht überprüft. Kann man eigentlich wenig jetzt machen, was jetzt irgendwie ganz der Weg ist, um das zu verhindern. Womit man sich abhelfen kann manchmal, ist, indem man einfach seinen Code mit diesen Assert Statements beispielsweise spickt, zum Beispiel in einer Schleife, in der man irgendwie so ein Array durchgeht, kann man sowas hier reinschreiben, dass man sicherstellt, dass i immer kleiner sein muss als Size. Und wenn i dann tatsächlich mal irgendwie größer als Size oder gleich Size ist, dann würde man halt zumindest eine Auskunft, also eine praktischere Fehlermeldung bekommen als ein Segmentation Fault oder vielleicht sogar einfach nur korrumpierten Speicher. Oh nein. Falsche Richtung. So. Okay. Hier habe ich auch nochmal ein ganz kleines Beispiel, was ich sogar vorführen möchte, was auch wieder mit diesem Puffer-Overflow zu tun hat. Nämlich, relativ einfach, ich habe hier einen kleinen Puffer definiert, der genau 10 Zeichen lang ist und rufe jetzt scanf auf. Die Funktion kennt ihr sicherlich alle schon, hoffentlich alle schon. Die liest einfach von der Kommandozeile bzw. der Konsole irgendwie einen String ein und speichert ihn dann genau in diesem Puffer. Wenn ich damit fertig bin beim scanf, rufe ich String Copy auf und kopiere diesen String in einen anderen String. Frage an euch, was seht ihr für Probleme, die hierbei auftreten könnten? Achso, dieses Is-Admin könnt ihr erstmal ignorieren einfach. Ja, hier oben, das komme ich gleich drauf, was ich damit zeigen möchte. Also was für Probleme seht ihr in diesem Code? Was könnte passieren? Also der Code ist gültig, er läuft so durch und er ist auch erstmal nicht kaputt, sage ich mal. Ja, genau. Weil ist ja nicht begrenzt, wie viele Zeichen ich eingebe. Was würde passieren, wenn ich jetzt 20 Zeichen eingebe? Erstmal, wie? Ja, wobei, wahrscheinlich leider nicht. Problem ist, dass dieser Speicher hier auf dem Stack liegt. Und der Stack ist ja relativ groß und auf den Stack darf ich ja immer zugreifen. Das heißt, ich müsste schon richtig viel einlesen, um den Stack zu überschreiten und tatsächlich eine Segmentation vorzubekommen. Aber ich überschreibe den Stack. Genau. An dieser Stelle, weil halt der Puffer zu klein ist. Ähnliches Problem, seht ihr was bei StringCopy auch? Problem, was in die Richtung, also darauf hinausläuft? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Habe ich aus dem Programm irgendwo her kopiert? Genau, man weiß es nicht. Man weiß gar nicht, wie groß ist Buffer. Ist Buffer vielleicht sogar kleiner als Small Buffer? Also ist Buffer vielleicht eigentlich ein Very Small Buffer? Und wenn ja, dann hätte ich genau dasselbe Problem. Ich würde versuchen, 10 Zeichen zu kopieren einen Puffer, der aber nur 5 Zeichen groß ist. Vielleicht. Man weiß es nicht. Und ich hätte dann wieder genau dasselbe, nämlich einen Puffer, einen Buffer-Overflow. Was dabei passieren kann, will ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe im Prinzip dieses Programm hier einfach mal eingetippt. Da ist hier unser isAdmin, unser SmallBuffer, unser ScanF. Und hier habe ich eingebaut, es ist einfach nur exemplarisch, wird überprüft, ob isAdmin true ist, also ungleich 0. Und wenn ja, da wird ausgegeben, ja, hallo lieber Administrator, Sie dürfen jetzt die Welt beherrschen, beispielsweise. Natürlich nur, wenn man Administrator ist. Und initialisiert ist isAdmin jetzt hier oben einfach erstmal mit 0. Das ist jetzt nur exemplarisch. In der Regel sind die Programme natürlich viel komplexer, aber laufen nach dem Schema ab. Ich habe irgendwo eine Variable, in der meine Zugriffsrechte stehen. So, um euch zu zeigen, dass ich das jetzt auch kompiliere, kompiliere ich es auch schnell. Buffer.c. Okay, und führe es aus. Okay, wenn ich jetzt was eingebe, zum Beispiel was irgendwas was kürzer ist als 10 Zeichen. Ja, super. Ja, passiert nichts, aber sollte auch nichts passieren. Wir haben ja keinen Print, ich habe es einfach so kurz wie möglich gehalten. Was passiert, wenn ich den Puffer jetzt absichtlich überschreibe? Indem ich jetzt als böser Angreifer zum Beispiel einfach 40, 50, 60 Qs oder irgendwelche Zahlen eingebe. Was glaubt ihr, was passiert? Ja, ist die Vermutung liegt nahe. Oh. Ja. Genau das passiert. Völlig absurd. Aber es passiert eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Der Puffer wird überschrieben, das heißt, über die Grenze hinaus dieses Puffers werden meine Zeichen einfach reingeschrieben und irgendwann hinter diesem Puffer, weil auf dem Stack alles umgedreht ist, kommt die Variable isAdmin und die wird auch überschrieben. Und genau das ist die Grundlage von eigentlich einem Großteil oder 90% aller Angriffe auf irgendwelche Programme. Ja. Genau, also in dem Fall schon. Es ist natürlich wesentlich komplexer, die Materie in realen Programmen, aber vom Prinzip her funktioniert es genauso. Was kann man dagegen tun? Ja, also die erste Variante erstmal, man könnte sagen, okay, mache ich meinen Puffer einfach viel größer. Wenn 10 zu klein ist, dann mache ich ihn halt 1000 groß. Klingt erstmal ganz plausibel, ist aber natürlich überhaupt gar nicht, nicht wirklich ausreichend, denn also es reicht vielleicht erstmal aus für einen normalen Anwender, weil der wird sicherlich nicht mehr als 1000 Zeichen eingeben in irgendeinem Kommandoprompt. Aber ein Angreifer, der bewusst das System beispielsweise irgendwie durchdringen möchte, der wird sehr schnell rauskriegen, wo die Grenze ist und wird dann halt mehr als 1000 eingeben. Er wird halt 2000 eingeben, um genau denselben Effekt zu provozieren. Deshalb reicht das in Wirklichkeit nicht aus. Und man sollte grundsätzlich immer, wenn man irgendwas mit Puffern oder Arrays oder wie auch immer zu tun hat, sogenannte pufferbegrenzende Funktionen oder bounded Functions verwenden. In ScanF kann man beispielsweise in diesem Format String zwischen dem Prozent und dem S die maximale Länge der Zeichen eingeben. Wenn man das tut, dann sorgt Scanf dafür, dass man das nicht mehr als 9 Zeichen in den Puffer kopiert werden. Bei vielen der String-Funktionen gibt es immer eine Variante, die sich unterscheidet von der Standardvariante durch dieses kleine n. Also strncopy statt strcopy. Das bedeutet, also bei dieser Funktion habe ich hier hinten noch einen zusätzlichen Parameter, der mir die maximale Anzahl von Zeichen angibt, die kopiert werden sollen in der Kopierfunktion. Ist allerdings auch wieder tricky. Weiß jemand, wo hier das Problem sein könnte vielleicht? Wenn ich einfach sage, okay, ich kopiere Small Puffer in Puffer, aber nur maximal so lang, wie Puffer wirklich ist. Beziehungsweise minus 1 wegen des 0 Bytes. Was würde passieren, wenn Buffer ja wesentlich kleiner wäre als Small Buffer? Und er tatsächlich abbrechen müsste wegen dieser Beschränkung? Ja? Ja, genau. Perfekt, du wusstest es schon oder hast jetzt... Sehr gut, genau. Deshalb muss man, gerade wenn man diese Funktion verwendet, dann immer noch diese Zeile gleich hinterher schreiben, nämlich sicherheitshalber an der letzten Stelle einfach das 0 Byte per Hand schreiben. Also seht, es ist eine relativ komplizierte Materie, sozusagen Code zu schreiben, der wirklich sicher ist. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum es so viel unsicheren Code gibt. Weil es wird einfach beliebig... Also es gibt beliebig viele Pitfalls, in die man reinfallen kann und in die man sowas provoziert. Also selbst wenn man schon sagt, okay, ich verwende halt strncopy und dann die Zeile vergisst, dann ist es genauso schlimm. Okay, also für eure Programme, wenn ihr jetzt TechG3 besucht, werden wir uns nicht hinstellen und versuchen, die Programme anzugreifen und irgendwie euer System zu hacken oder so. Aber einfach so, dass ihr mal wisst, was alles passieren kann, wenn ich einfach einen Buffer-Overflow habe. Das nur als Präsentation, als Beispiel. Okay, machen wir mal jetzt ein bisschen schneller weiter. Das läuft, Punkt 5 läuft eigentlich schon in die Richtung, die ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich Variablen möglichst immer initialisieren. Das geht insbesondere auch für Zeiger. Ganz am Anfang, wenn ihr sie noch nicht verwendet habt, empfehle ich euch, sie trotzdem auf 0 zu setzen, beziehungsweise null, so heißt hier so eine Konstante, die eigentlich auch nur den Wert 0 bedeutet, aber eben für Zeiger ist. Weil, wenn man dann darauf zugreift, bekommt man sofort einen sehr zuverlässigen Segmentation Fault und weiß sofort, hey, da stimmt was nicht. Und wenn man damit in den Debugger rangeht, stellt man fest, aha, Zugriff auf eine ja nicht initialisierte, also schon eine initialisierte, aber nicht zugewiesene Variable, also Pointer. Hilft einem wesentlich weiter, als wenn der Zeiger zufällig irgendwohin zeigt, weil er nicht initialisiert wurde, und man dann einfach ungültigen Kram einliest oder seinen eigenen Speicher korrumpiert oder irgendwas. Zweiter Punkt, malloc ist nicht Fehler, also nicht... kann 0 zurückgeben, wenn zum Beispiel gerade kein Speicher verfügbar ist. Deswegen solltet ihr überprüfen, ob malloc tatsächlich euer Speicher überhaupt gegeben hat. Es könnte auch sein, dass der Speicher gerade voll ist und ihr habt einen Nullpointer bekommen. Dritter Punkt, wenn ihr Speicher am Ende wieder freigegeben habt mit free, dann solltet ihr ihn auch wieder auf 0 setzen, beziehungsweise null ist eigentlich besser. Da, wenn ihr dann zum Beispiel, nachdem ihr Speicher freigegeben habt, wieder darauf zugreift, wisst ihr auch wieder, okay, definiert, knallt es dann. Wenn ihr aus Versehen free ein zweites Mal aufruft auf einen Nullpointer, passiert gar nichts, wie Florian ja vorgestern auch schon erwähnt hatte. Das heißt, euer Programm ist etwas sicherer, beziehungsweise wenn ihr was Ungültiges macht, dann knallt es einfach determiniert und nicht irgendwie vielleicht, vielleicht nicht. Okay, sechster Punkt, relativ schnell abgehandelt, was in Java sehr bequem ist. Man kann einfach zwei Strings mit Plus verketten, also sozusagen String Hallo plus String Welt ergibt Hallo Welt. Geht in C gar nicht. Weil sowohl Hallo als auch Welt sind ja im Prinzip, werden nur dargestellt als Pointer, also als Adressen vom ersten Element. Und wenn ich die addiere, dann addiere ich Adressen und habe dann irgendwas, eine völlig unsinnige Zieladresse. Das heißt, stattdessen einfach printf oder sprintf oder eine beliebige andere Funktion verwenden, die dafür geeignet ist. So, wir sind fast bald langsam am Ende. Ein Punkt noch, nochmal als Wiederholung. Hatte Florian in seinem Vortrag auch schon erwähnt. Deshalb ja, könnt ihr mir eigentlich schon sagen, wo das Problem ist an diesem Code? Liegt 2 Tage zurück. Ich sehe viele Zahnräder über euren Köpfen. Idee? Okay, wenn ich so ein Array hier so definiere, dann wird es auf dem Stack abgelegt, quasi als ja, lokale Variable. Wenn ich jetzt einen Pointer auf diese lokale Variable auf dem Stack zurückgebe, nach außen reiche an eine andere Funktion, ist dann der Stack überhaupt noch gültig für die sozusagen aufrufende Funktion? Nein. Genau, weil es ist ja nur lokal. In dem Augenblick, in dem ich die Funktion verlasse, wird der Stack zurückgesetzt. Wie das genau funktioniert, wird wahrscheinlich in TechKit 3 dann erklärt. Aber in jedem Fall ist diese Variable außerhalb nicht mehr gültig. Natürlich kann ich einen Zeiger darauf zurückgeben. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine Fehlermeldung vom GCC, oder eine Warning zumindest, aber sie ist außerhalb einfach nicht mehr gültig. Da kann sonst was drinstehen. Stattdessen, wenn ihr sowas hier machen wolltet, dann einfach malloc verwenden. Weil malloc-Zeiger sind immer gültig. Also Ergebnisse von malloc sind so lange gültig, bis ihr sie gefreed habt. Okay. Apropos free, Memory Leaks. Ihr solltet euch angewöhnen, auch wenn es erstmal für ja, beispielsweise TechKit-3-Aufgaben nicht so wichtig ist, dass ihr euren Code so symmetrisch aufbaut, dass für jedes malloc, das ihr schreibt, immer wenn ihr Speicher allokiert, am besten gleich sofort das passende Free schreibt. Auf die Art und Weise vergesst es nicht. Gerade bei dynamischen Datenstrukturen, wenn ihr 200 Elemente allokiert und euch euren schönen Baum oder irgendwie eine doppelt verkettete Liste aufbaut, dann müsst ihr auch dran denken, dass ihr für jedes einzelne Element wieder Free aufruft. Sei denn, ihr verwendet die GDSL beispielsweise, weil da gab es diese praktische Free-Funktion, die automatisch alle Elemente in der Liste befreit. Aber denkt einfach daran, zu jedem malloc gehört einfach Free. Punkt 9 wurde auch schon mal angesprochen. Es kann ganz lustige Effekte geben, wenn man Defines verwendet. Folgende zwei Zeilen sollen es illustrieren. Was ist die Ausgabe? Bitte? 30? Ja, genau. Das geht schnell. Weil es wird ja einfach nur ersetzt. Nämlich Summe wird ersetzt durch 10 plus 10 mal 2. Und da ja das Assoziativgesetz gilt, ja, kommt 30 raus, statt, wie man es eigentlich denkt, 40. Deswegen ganz wichtig, alle Defines immer klammern. Manche Leute klammern sogar einzelne Zahlen, also Konstanten, einfach um sicher zu gehen. Und ja, wenn man nicht genau weiß, was man tut, sollte man möglichst keine Semikolons oder geschweiften Klammern oder was auch immer in irgendwelchen Makros oder Defines verwenden, weil das kann üble Auswirkungen haben, wenn man sich vertut. Also wenn man eine geschweifte Klammer irgendwie zu viel hat, dann kommen plötzlich Fehlermeldungen vom Compiler, von Stellen, wo der Fehler ja gar nicht ist. Der Fehler ist im Makro, aber der Präprozessor ersetzt es ja an ganz anderen Stellen und man findet den Fehler wirklich nur sehr, sehr schwer. Also solange ihr keine ausgefuchsten, krassen Makros schreiben wollt, am besten versuchen zu vermeiden. Oder eben genau gucken, dass es sicher ist. Okay, letzter Punkt. Hatte ich im Tutorium oft gesehen, wollte deswegen nochmal kurz darauf eingehen. Arraylängen und SizeOf. In Java gibt es eine sehr praktische Funktion. Man kann von jedem Array, das man sich definiert hat, einfach die Methode length aufrufen und bekommt die Anzahl der Elemente. Das ist eigentlich sehr praktisch. Leider ist es in C so nicht möglich, aber es gibt ja SizeOf. Deswegen sind einige Leute oft versucht, irgendwie mit SizeOf zu arbeiten, in der Hoffnung, dass es irgendwie die Länge des Arrays ergibt. Jetzt habe ich mir hier quasi ein Array auf zwei verschiedene Varianten definiert, nämlich einmal wirklich direkt als Array. Das heißt, das hier ist direkt ein Array. Und einmal einfach als Pointer auf das erste Element. Wir wissen ja, dass ein Array interpretiert wird auch einfach nur als Pointer auf erstes Element. Also im Prinzip ist es eigentlich relativ ähnlich oder fast sogar, ja, es ist nicht dasselbe, aber ähnlich. Frage ist, was würde jetzt hierbei rauskommen bei diesen beiden Versuchen, mir SizeOf auszugeben von diesen beiden Arrays? Idee? 12? Okay, warum 12? Genau, SizeOf gibt mir immer die Größe in Bytes zurück, die ich für ein entsprechendes Datenelement benötige, um das zu speichern. Und da in dem Fall ich es wirklich als Array definiert habe, weiß SizeOf, hey, okay, um das hier zu speichern, brauche ich halt genau 12 Bytes. Nämlich 3 mal 4, also zumindest auf 32-Bit-Plattformen, so viele Bytes. Das zweite, hier kommt 4 raus. Warum 4? Mhm, genau. Genau, In diesem Fall wird nämlich nur hier Zahlen 2 angeschaut. Das ist ein Pointer. Und Pointer sind halt auf 32-Bit-Systemen 4 Byte lang. Das heißt, in dem Fall würde mir für sozusagen dieselbe Datenstruktur, die dahinter steht, ein völlig anderer Wert ausgegeben werden. Aber in keinem Fall entspricht Size of irgendwie der Länge direkt. Genau. Problematisch ist gerade eben dieser Fall, also sozusagen dieser zweite Fall in Zeile 4, weil wenn man sich ein Array einmal definiert hat und das in irgendeiner Funktion übergibt, man kann keine Arrays übergeben in C. Das geht leider nicht. Das geht in C++ dann teilweise mit Referenzen, aber in C selbst nicht. Man kann nur Pointer auf das erste Element übergeben. Nämlich genauso wie hier. Ist auch wesentlich effizienter, als ein ganzes Array irgendwie zu übergeben. Das kann ja groß werden. Das heißt, sobald ich dieses Array hier irgendeiner Funktion übergeben habe, wird aus diesem hier, aus Zahlen 1, sowas wie Zahlen 2. Und dann kann die Funktion beim besten Willen nicht mehr herausfinden, wie groß ist denn der Puffer, den ich jetzt bekommen habe oder mein Array. Demzufolge, wenn ihr mit Arrays arbeitet oder mit Strings, oder Strings nicht, mit Arrays, mit irgendwelchen Puffern, am besten immer in einer separaten Variable mitzählen, wie groß ist der Puffer oder wie groß sollte der Puffer sein. Analog zu strncopy, was ich schon gesehen habe, wo man auch mal die Länge des Puffers angeben muss, sicherheitshalber, um halt keinen Overflow zu haben. Ja, die Top 10. Ein typischer Fehler auch noch ist der Off-by-One-Fehler, der in der Top 10 auf keinen Fall fehlen darf. Nämlich, dass man sich genau um eins vertut. Egal wo, ob in der Vorschleife oder beispielsweise ein Speicher, weil das 0 Byte fehlt, habe ich das vergessen, oder bei der Top 10 selbst, weil man noch was vergessen hatte. Also wenn ihr irgendwie Speicher allokieren wollt oder so, dann vergesst niemals dieses 0 Byte hier am Ende. Und überlegt euch immer, ob ja das so genau alles stimmt. Alles klar, das war jetzt erstmal ziemlich viel, so, aber ich denke, so das Wichtigste eigentlich. Also wenn man die ganzen Fehler alle irgendwie erkennen kann und auch versuchen kann zu vermeiden, dann kommt man schon mal ziemlich gut klar. Manchmal, aber natürlich gibt es immer Situationen, in denen man irgendwelche üblen Fehler hat, die man nicht sofort erkennt. Eine sehr gute Methode, die mir selbst auch einige Male weitergeholfen hat, ist der sogenannte Walkthrough. Das heißt, man erklärt seinen eigenen Code einfach jemand anderem. Dabei werden einem sehr oft Sachen bewusst, die man selbst gar nicht so klar waren. Man hat es zwar programmiert, das ist ja der eigene Code, aber wenn man es jemand anderem erklärt und der dann fragt, warum hast du das so gemacht, dann wird einem klar, da war ja genau der Fehler. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, hilft es manchmal auch einfach, statt irgendwie 3 Stunden auf diesen Bug zu schauen und ihn nicht zu finden, einfach mal kurz, ja, also halt Abstand zu gewinnen und irgendwie mal erstmal am nächsten Tag nochmal zu kommen. Manchmal fällt einem abends beim Einschlafen oder morgens beim Aufwachen schon passiert, hey, das könnte es ja sein. Und manchmal, wenn es richtig übel ist, wenn man irgendwie so ein Monstrum hat, wo man einfach nicht mehr durchblickt und auch schon versucht hat zu debuggen und was zu ändern, manchmal ist es wirklich besser, den fraglichen Code komplett neu zu schreiben, als immer dann rumzufriemeln und zu versuchen, ihn irgendwie zu verbessern. Sollte die letzte Methode sein, weil es natürlich wesentlich zeitaufwendiger ist, als einfach nur irgendwo +1 zu schreiben. Aber manchmal geht es wirklich nicht anders. Ja, und wahllos Code einfach zu verändern, ist auch nicht unbedingt zu empfehlen. Also nach dem Motto, okay, hier habe ich eine Schleife und hier wird zu viel ausgegeben, also mache ich einfach mal -1. Und hoffe, dass es dann besser wird. Oder +1, weil irgendwie zu wenig ausgegeben wird. Funktioniert immer noch nicht. Passe ich die andere Variable an. Ja, jetzt geht's. Sehr schön. Prima. Das Problem dabei ist, wenn man nicht genau versteht, was man tut, kann man sich auch nicht ganz sicher sein, also +1, -1, hier mal was verändern, mache ich mal dort noch was, kann man sich nicht ganz sicher sein, ob man nicht einen neuen Fehler eingefügt hat durch das Entfernen des alten. Also am besten immer genau überlegen, warum ihr was tut, wenn ihr was tut. Manchmal ist es natürlich eine Interpretationsfrage. It's not a bug, it's a feature. Also alles eine Frage des Standpunkts. Okay, genug von Fehlern erzählt. Dritter Teil war Literatur. Die Zeit ist auch langsam etwas knapp, deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Erstmal elektronisch, also wenn ihr es sehr gut findet, dass Leute euch irgendwas vorlesen oder erklären, so wie wir es jetzt hier mit euch getan habt, euch unsere Videomitschnitte oder Audiomitschnitte nicht reichen. Es gibt einen sehr guten, so einen Flash-basierten Multimedia-Kurs, allerdings auf Englisch, Thinking in C, unter dieser Adresse, in dem einfach sozusagen ein C-Buch vorgelesen oder erklärt wird, quasi akustisch. Wer dann doch lieber liest, den kann ich empfehlen, zwei kostenlose Werke. Zum einen gibt es diese Einführung in ANSI C von einem Uni- oder FH-Professor. Das ist relativ gut strukturiert und ist an das Standardwerk von Kernighan und Ritchie angelehnt, was ich nachher dann gleich auch nochmal erwähnen werde. Etwas umfangreicher ist ein Wikibook, das ich gefunden habe. Das ist so ein kollaboratives Werk, das heißt, da haben ganz viele Leute mit dran gearbeitet, wie halt bei Wikis typisch, und ihr könnt selbst auch mit dran arbeiten. Also wenn ihr einen Fehler findet, könnt ihr ihn einfach verbessern. Und das ist vor allem als Vorteil in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich und auch als PDF. Relativ umfangreich. Fast noch wichtiger als diese Werke, um C selbst zu lernen, sind eigentlich Unix Manpages. Habt ihr auch schon gehört und vielleicht sogar auch schon mitgearbeitet. Einen kurzen Tipp will ich euch noch geben. Oft ist es so, dass auf Systemen, gerade auf den Solaris-Kisten hier an der Uni, 20 verschiedene Betriebssysteme, 20 verschiedene Programmiersprachen oder Interpreter oder was auch immer installiert sind. Das heißt, wenn ihr euch Printf also wissen wollt, wie funktioniert Printf aus der Standard-C-Bibliothek, dann gibt es noch 30 andere Printfs, die alle aus verschiedenen Kontexten kommen, ob es jetzt die Bash-Programmierung ist oder keine Ahnung, was auch immer. Deswegen hilft es euch, wenn ihr mit apropos mit diesem Befehl erstmal die sozusagen die Kurzbeschreibung des Befehls durchsucht, also der Befehl apropos sucht einfach nach dem Stichwort in der Liste der entsprechenden Manpages, gibt dann alle möglichen gefundenen Einträge zurück, samt der entsprechenden Sektion. Und dann kann man gucken, okay, der printf-Befehl, den ich eigentlich suche, steht in der Sektion 3c. Kann man dann mit dem Parameter direkt angeben und landet genau bei dem gewünschten printf. Und nicht bei irgendeinem printf, der gar nichts mit c zu tun hat. Und vielleicht gar nicht alles umfassend umschreibt. Leute, die keine Manual Pages auf ihrem System haben, zum Beispiel, weil sie mit Windows arbeiten oder ähnliches, können einfach unter diversen Webadressen Manpages nachlesen. Eine Referenz, die ich auch schon erwähnt habe, eine sehr gute ist eigentlich genau diese hier für die C-Standardbibliothek, in der alle Funktionen erwähnt sind und auch mit kleinem Beispielcode immer vorgeführt. Falls ihr bis jetzt so mitgekommen seid und sagt, ey, C ist ja eigentlich fast schon langweilig, habe alles super verstanden, aber ich will jetzt mal was noch mehr, ich brauche mehr Input, ich will noch mehr ausprobieren, dann empfehle ich euch, hört hier nicht auf, macht einfach gleich weiter und lernt C++. Gibt es eigentlich viele gute Gründe, die dafür sprechen, nämlich erstmal am einfachsten, weil es objektorientiertes Programmieren erlaubt, weil es relativ performant ist, gerade auch im Vergleich zu anderen objektorientierten Sprachen, was nicht heißt, dass andere zwangsläufig langsam sein müssen, aber C ist einfach nicht langsam. Es gibt sehr viele Bibliotheken für C++, gerade auch viele moderne Projekte, Softwareprojekte laufen in C++ und nicht mehr im leicht angestaubten ANSI C. Vielleicht ein Punkt, der auch interessant ist, dass gerade C++ viele Einblicke in Details gibt, die Java einfach nicht bietet. Also, dass man einfach genauer lernt, wie Polymorphie eigentlich wirklich funktioniert. In Java ist es einfach da und funktioniert immer. Und in C kann man es zum Beispiel auch ausschalten. Und man muss sich genau Gedanken machen, was mache ich hier eigentlich? Und das ist vielleicht einfach interessant für Leute, die so ein bisschen eine Herausforderung suchen. Es ist nicht einfach, aber es macht Spaß. Dazu gibt es ein sehr gutes Buch, eigentlich sogar zwei Bücher, also zwei Volumes dieses Buchs, die es auch kostenlos im Netz gibt. Man kann sich aber auch kaufen, wenn man will. Thinking in C++ ist sozusagen die Fortsetzung von diesem Audio-Guide, den ich am Anfang erwähnt hatte. Das sind sehr gute Bücher und entsprechend eben auch kostenlos. Und kann ich nur empfehlen, falls ihr diesen Schritt gehen wollt. Okay, natürlich gibt es auch Bücher auf Papier. Ich habe hier vorne auch schon so ein paar rausgesucht. Für Leute, die wirklich anfangen zu programmieren, also gerade nicht unbedingt die Informatiker, die jetzt schon Java irgendwie gelernt haben und vorher noch irgendwie Opal oder sonst was anderes programmieren, sondern für die C wirklich das allererste ist, den kann ich empfehlen, das Buch C Programmieren von Anfang an. Weil es halt sehr viele Beispiele hat, leicht verständlich geschrieben ist und gerade für Leute, für die C die erste Programmiersprache ist, empfehlenswert ist. Und offenbar auch relativ beliebt ist. Für die Leute, die C schon können, sozusagen nur das Gegenteil, für die Experten unter euch, über die sagen, ja, das habe ich alles jetzt gelernt und finde ich interessant, aber ich will noch viel mehr darüber wissen, den kann ich dieses Buch hier empfehlen, Expert C Programming. Das gibt es hier sogar, also in einem Exemplar in der Bibliothek, in der Uni-Bibliothek. Ich werde es nächste Woche zurückgeben, dann könnt ihr es euch ausleihen. Das ist ein sehr spannendes Buch, weil es halt ziemlich viel Hintergrundwissen, also das bringt euch nicht C bei von der Pike, sondern es gibt viel Hintergrundwissen über C. Über Betriebssysteme, wie funktioniert es mit Pointern genau, wie funktioniert es mit dem Stack ganz genau. Oh, da gibt es verschiedene Segmente, das hängt aber vom Betriebssystem ab. Sehr interessant geschrieben, bis hin zu möglichen Fragen, die bei einem Jobinterview auf euch zukommen könnten, wenn ihr euch quasi im Informatikbereich irgendwo bewerbt. Ja, sehr interessant, allerdings nur auf Englisch. Ein Werk darf auf keinen Fall fehlen, The C Programming Language. Das gibt es auch auf Deutsch und heißt dort Programmieren in C. Das gibt es, ich glaube, sogar wesentlich häufiger in der Bibliothek, also irgendwie so 10 Exemplare oder so. Das ist das Standardwerk, weil Dennis Ritchie hat maßgeblich C entwickelt. Und ich glaube, Kernighan hat auch dazu beigetragen. Also das ist das Buch von den Entwicklern, Autoren von C selbst. Das heißt, wenn ihr irgendeine Frage habt oder irgendwas, irgendein Detail wissen wollt, irgendwas, wer könnte es besser euch beantworten oder beschreiben als direkt die Entwickler der Sprache selbst? Also das ist die Referenz, leider nicht so ganz geeignet für Leute, die wirklich gerade erst anfangen, weil es relativ schnell, relativ tief in die Sprache selbst reingeht. Ist aber sehr gut als Nachschlagewerk geeignet. Und dann das Buch C in a Nutshell vom O'Reilly Verlag. Relativ dick, auch im Vergleich zu den anderen Büchern mit 600 Seiten. Das ist auch ziemlich aktuell, im Gegensatz zu dem, was nur C89 beschreibt. Relativ umfangreich und geht auch noch darüber hinaus über die Sprache selbst, indem es auch die GNU-Tools, also den GNU-C-Compiler, den GDB und Make erklärt. Ja, auch nicht unbedingt sozusagen das einfachste Buch, aber alles sehr gut beschrieben. Relativ präzise und knapp, aber halt umfangreich. Für Leute, die gar nicht irgendwie ein komplettes Buch lesen wollen, um irgendwas zu lernen oder so, ihr habt ja eigentlich jetzt schon alles gelernt. Ist vielleicht interessant, sind diese beiden Werke interessant, das sind einfach Referenzwerke, auch wieder vom O'Reilly Verlag, die einfach zum Nachschlagen geeignet sind. Die sind relativ dünn, ich glaube irgendwie so, weiß ich, 80 Seiten oder 50 oder so und dafür aber auch relativ günstig. Also gebraucht kriegt man die, glaube ich, unter 5 Euro teilweise. Also einfach zum Nachgucken, okay, wie war das jetzt gleich mit dem und dem Befehl oder sind die sehr geeignet, weil halt auch günstig. Okay, das war's schon, nachdem ich ziemlich heftig überzogen habe, glaube ich. Aber ich hoffe, ich habe euch irgendwie nochmal nützliche Infos gebracht. Wenn ihr irgendwie in die Bücher mal reingucken wollt oder so, also ich nehme die alle mit zum Tutorium und da könnt ihr da alle gerne mal reingucken, ob sozusagen ihr entscheiden wollt, ob lieber das dünne oder lieber das dicke oder so. Genau. Habt ihr erstmal noch Fragen, so jetzt allgemein, zu diesem Vortrag? Ja. Sieht schlecht aus. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit erstmal. Hoffe, dass ihr irgendwie noch ein bisschen was mitgenommen habt und nicht so wie die da endet. Und ja, übergebe das Wort an Mario für, vielleicht auch nicht.
Okay. Ja, danke Martin. Und ich danke nicht nur Martin, ich danke auch allen Vortragenden, die diesen C-Kurs möglich gemacht haben. Und natürlich danke ich auch euch als Anwesenden, weil ich finde es irgendwie relativ unspannend, Leuten Sachen zu erklären, die sie schon wissen. Also danke für die vielen Fragen, danke, dass ihr da wart und danke, dass ihr diesen Kurs zusammen mit uns möglich gemacht habt. Und jetzt geht's auf zu den Übungen und dann viel Spaß noch weiterhin.